Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reden wir über Thüringen. Heute sprechen wir mit Robert Henning, dem Spitzenkandidat des PSW aus Thüringen. Mit ihm reden wir über die bevorstehende Bundestagswahl und seine politischen Schwerpunkte. Hallo, Herr Henning.
Schönen guten Tag, hallo.
Und mit mir im Studio ist noch Elmar Otto, Politikredakteur der Thüringer Allgemein. Und ich bin Elena Vogel, auch Politikredakteurin.
Herr Henning, Ihr politischer Werdegang, der beginnt vor ungefähr 20 Jahren mit dem, kann das sein, mit dem Eintritt in die Partei des demokratischen Sozialismus, hieß sie damals noch. Ne?
Ganz genau, also 2005 als junger 18-Jähriger, genau, habe ich mich entschlossen, der PDS beizutreten, ja.
Sie sind Gastronom, Sie sind gelernter Koch?
Ja, auch.
Was sind Sie sonst noch?
Ich habe dann eine Meisterausbildung gemacht, verschiedene Weiterbildungen, aber immer gestandener Gastronom gewesen, ja.
Und bis vor kurzem haben Sie noch die Kultkneipe, also Bleicheroder Kultkneipe zumindest, Rumpelkiste geführt?
Genau, 10 Jahre lang, ja.
Und bis zum vergangenen Jahr waren Sie auch linke Mitglied?
Bis Anfang des letzten Jahres, bevor sich das PSW gegründet hat, ja.
Wie kam es zu diesem Schritt? Warum haben Sie der Linken den Rücken gekehrt und sind ins PSW eingetreten?
Ja, dieser Prozess hat ja auch eine längere Zeit gedauert, bestimmt, ja. Ein bis anderthalb Jahre, dass man mit der eigenen Partei unzufrieden wurde, dass sich die Partei Die Linke, so wie sie auch in Thüringen, wo auch der Landesverband jetzt noch ist, größtenteils von dem ländlichen Klientel, von der Basis, von ihrer eigenen Basis, die sie mal hatten als PDS, größtenteils verabschiedet hat. Die PDS oder Die Linke war mal die starke Kraft des Ostens. Davon ist jetzt leider nur noch wenig zu spüren. Sie haben sich eher, ich muss wirklich sagen, ja, Sarah Wagenknecht hat das schon richtig beschrieben, so dem Lifestyle-linken Milieu, so den linksgrünen Großstädtern eher hinzugezogen gefühlt wie der ländlichen Bevölkerung, wo ich dazu gehöre, definitiv.
Also wenn Die Linke struggelt, dann haben sie sich gesagt, nee, da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf, dann gehe ich doch lieber zu einer Partei, wo es aussieht, dass
die
gute
Stimmen. Na, da gab es viele Ereignisse. Im Vorfeld hatten wir die Debatte darüber, über die Europawahl. Ich fand es ganz schlimm von der Linken, dass sie die Carola Rakete aufgestellt haben als Spitzenkandidatin zur Europawahl, die nie politisch bei der Linken aktiv war. Oder solche Sachen. Oder auch Bodo Ramelow sein Verhalten, muss ich sagen, hier in Thüringen, was sehr autoritär immer war, auch gegenüber dem Landesverband. Und halt, dass man auch wirklich gewisse Sachen gar nicht mehr sagen durfte. Also das Wort Sarah Wagenknecht wollte man in meinem eigenen Kreisverband am liebsten gar nicht mehr hören, diese Personalie. Die war sowas von verrufen. Obwohl wir sagen müssen, viele gehörten zu ihrem Lager nach wie vor, zu ihren Überzeugungen. Dann die Ausgrenzung von ihr auch als Person, auch in der Bundestagsfraktion oder innerhalb der Partei. Das fand ich also alles andere als demokratisch.
Jetzt wird Sarah Wagenknecht aber auch ein autoritärer Führungsstil untersagt.
Nein, also zu mir persönlich ist sie nicht autoritär. Im Gegenteil, ich gehöre dem ganz normal dem Landesverband an. In Thüringen habe den in Eisenach damals mitgegründet. Das war schon alles sehr basisdemokratisch.
Aber sie hat doch bei den Koalitionsverhandlungen hier ganz schön mit reinregiert. Fanden Sie das nicht etwas befremdlich?
Nein, da gab es ja am Ende den Kompromiss. Ne? Es wurde zum Glück ist diese Brombeere so entstanden, die Brombeer-Koalition in Thüringen, wie sie jetzt ist. Ich fand das okay, dass sie auch aus Berlin einfach nur ihren Unmut bei gewissen Themen, wie die Friedenspräambel oder andere Themen, geäußert hat. Aber am Ende kam es ja wirklich zu einem Kompromiss zwischen ihr, Steffen Schütz und Katja Wolf, das muss man ja sagen, ist ja in anderen Parteien auch gang und gäbe, dass ehemalige Vorsitzende oder Führungskräfte sich immer noch einmischen. Sehen wir jetzt an Angela Merkel in der Debatte bei Friedrich Merz, dass sie sich einmischt von außen oder so. Das ist auch sehr, sehr, sehr kritisch zu sehen, finde ich.
Wie finden Sie das? Finden Sie das kritisch, dass sich eine ehemalige Bundeskanzlerin und führende CDU-Politikerin jetzt zu der aktuellen Tagespolitik äußert?
Sie hat sich ja 2021 nicht umsonst entschieden, nicht mehr als Kanzlerin anzutreten. Das muss man ja auch einfach so sagen, aus gutem Grund. Klar, sie hat ihre Jahre voll gehabt oder Ähnlichem. Friedrich Merz auf der anderen Seite war auch über 25 Jahre in seiner eigenen Partei gar nicht gewollt in Führungsposition. Ist dann zum Wirtschaftslobbyisten mutiert, muss ich sagen, und hat eigentlich auch ja, den Bezug zur sämtlichen Basis oder zur Realität der kleinen Leute verloren. Ich finde, irgendwann ist man doch auch mal drüber einfach, auch politisch und auch.
Also Friedrich Merz ist drüber?
Friedrich Merz ist für mich schon lange drüber, also weiß ich nicht. Armin Laschet war eine Enttäuschung 2021. Ich hoffe, Friedrich Merz wird jetzt für die CDU. Er arbeitet ja jeden Tag händeringend daran, seine eigene Partei oder auch seine eigene Partei zu hintergehen, muss man ja ehrlich sagen.
Zur Bundespolitik komme ich später noch. Sie sind ja noch nicht lange eben im BSW und sind dann gleich der erste BSW Bürgermeister geworden, nämlich Ortschaftsbürgermeister von Bleicherode, vertreten gut 5000 Einwohner. Und wie haben Sie das geschafft? Und waren Sie nicht selbst überrascht über diesen Erfolg?
Natürlich, aber eine Bürgermeisterwahl in einer Kommune ist, denke ich, in erster Linie immer auch eine Personenwahl. Ich war vorher schon im Gemeinderat, im Stadtrat der linken Fraktion. Wir haben uns da natürlich gespalten, also logischerweise von den Linken weg zu einer BSW-Fraktion oder BSW-Gruppe. Sind danach auch zur Kommunalwahl im Mai als BSW angetreten. Und natürlich habe ich dann gesagt, gut, ich werfe hier meinen Hut in den Ring als BSWler, als ehrenamtlicher Bürgermeister. Ich hätte es auch als Partei oder als über eine Wählergemeinschaft machen können oder ähnlichem. Nein, ich habe aber diese Partei aus gutem Grund gewechselt, um auch die Überzeugung dafür antreten zu können. Dass das Wahlergebnis so klar ausfällt, natürlich war das eine Überraschung für mich. Am Wahlabend war es dann noch eine noch größere Überraschung. Auf einmal, ja, wie soll ich sagen, der erstgewählte Mandatsträger überhaupt dieser neuen Partei zu werden. Das Medienecho war danach natürlich gewaltig und auch für mich sehr ungewöhnlich oder ungewohnt. Aber es war eine spannende Zeit, muss man ehrlich sagen. Jetzt muss ich, klar, ich muss jetzt Leistung bringen. Ne? Ich vertrete 5.300 Einwohner meiner Stadt.
Aber das reicht Ihnen ja scheinbar nicht. Jetzt wollen Sie auch noch in den Bundestag. Ist das denn dann überhaupt noch vereinbar mit Ihrem Job als Ortschaftsbürgermeister? Also würden Sie das unter einen Hut kriegen?
Ich denke ganz besonders. Weil durch diesen Ortschaftsbürgermeister, durch dieses herausragende Ehrenamt, was ja auch ein Privileg ist, also 1.300 Stimmen in einem Ort mit 4.000 Wahlberechtigten ist ein Privileg. Ich denke, dadurch verliere ich nicht den Bezug zur Basis. Das ist mir ganz, ganz wichtig als Bürgermeister. Und das lässt sich gut vereinbaren mit einem Bundestagsabgeordneten. Man hat klar die regulären Sitzungswochen in Berlin, aber ansonsten hat man ja seine Vision auch für seinen Wahlkreis, für seinen Ort und für seine Region. Und das ist bei mir halt der Norden Thürings, wo ich ja auch als Direktkandidat für den Wahlkreis 188 antrete. Das spielt alles eine Rolle, aber das Wichtigste ist, dass ich den Bezug zu den einfachen Leuten nicht verliere. Und das ist mir ganz, ganz wichtig.
Wir wollen ein paar zentrale politische Themen abklappern und würden mal mit der Wirtschaft anfangen. Und zwar sind Thürings Unternehmen so pessimistisch eigentlich wie seit Jahren nicht mehr. Was plant denn das BSW, damit die Thüringer Wirtschaft für die Zukunft gut aufgestellt ist?
Ist ja nicht nur leider die Thüringer Wirtschaft, die lahmt, sondern die in der gesamten Republik. Wenn wir das
genau, aber Sie treten ja für Thüringen quasi an. Wollen auch die Interessen von Thüringen vertreten. Vielleicht haben Sie dann ein paar Ideen für uns parat.
Schauen wir uns Thüringen an, ne? Wie ist Thüringen wirtschaftlich aufgestellt? Sind wir Mittelständler oder kleine Selbstständige, die wirklich in den kleinen Kommunen auch die meisten Gewerbesteuern entrichten oder dort auch die meiste Wirtschaftsleistung erbringen? Das sind in den wenigsten Fällen in Thüringen, ich sag mal, außer dem Speckgürtel Erfurt, Weimar, Jena vielleicht, na Jena natürlich herausragend, sind das die kleinen und mittleren Unternehmen, muss man sagen. Und die müssen steuerlich entlastet werden. Das ist einfach so. Ich nehme mal nur meine Branche, ne? Alle tösen immer von wegen die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel in der Gastronomie zu senken. Die CDU ist nach wie vor dagegen, die SPD auch, wir sind dafür. Natürlich muss die wieder, wie es mal war, von 19 auf 7% gesunken werden. Weil ansonsten sterben immer mehr Landgasthäuser im ländlichen Raum. Nur mal als kleinen Fakt, was meine eigene persönliche Branche angeht, in der ich groß geworden bin. Das kann man jetzt auch auf Handwerksbetriebe ummünzen oder ähnliche Sachen, Bürokratiebelastung, all solche Geschichten. Ich sehe bei mir selbstständige Handwerker, die haben so viele Aufzeichnungspflichten zu führen, so ein wildes Ausschreibungschaos auch, was für öffentliche Aufträge in Deutschland gilt. Da muss man unbedingt nachsteuern, das definitiv auch wirklich für alle entbürokratisieren. Weil einer, der wirklich nur seine Zeit im Büro verbringt, um solche Sachen zu erledigen, die natürlich klar immer die öffentliche Hand, also der Gesetzgeber in der Hand hat, das muss man unbedingt abspecken, damit derjenige viel mehr Zeit für kreative Sachen in seinem Betrieb haben kann.
Steuerliche Entlastung, Entbürokratisierung, zwei ganz nette Stichpunkte, würde ich sagen, aber würden nicht helfen, um den Aufschwung zu schaffen?
Nicht, aber es sind kleine Faktoren. Mit kleinen Schritten ist das natürlich. Es findet seit Jahren eine Deindustrialisierung statt, bundesweit logischerweise. Das war auch dadurch geschuldet, dass wir uns nie richtig auf unseren Binnenmarkt mehr konzentriert haben. Wir haben unser Know-how in die ganze Welt verscheuert. Auch Thüringer Unternehmen haben das getan. Und haben sich Wirtschaftsbeziehungen ins Ausland aufgebaut und all solche Sachen.
Die wollen sie wieder.
Haben aber sich selbst vernachlässigt, beziehungsweise wir haben nie irgendwo den Sprung geschafft, wieder an uns selbst zu denken, sondern immer nur global.
Das hört sich jetzt an, als würden Sie sich darauf rückbesinnen, quasi den Wirtschaftsstandort Deutschland wieder auszubauen und quasi Exporte oder sowas wollen Sie eindämmen? Hört sich ein bisschen so an.
Weltmeister mal gewesen. Jetzt wären wir so langsam das Schlusslicht in der Welt, muss man sagen. Also China und Indien und andere BRICS-Staaten, muss man ja auch mal sagen, die überholen uns gerade im Wirtschaftswachstum, also im Wirtschaftswachstum schon lange, aber auch in den Möglichkeiten, die in ihnen steckt. Da gibt es viele Faktoren, die spielen eine Rolle. Das ist einfach so. Und das ist auch eine Aufgabe der EU, nicht nur unsere Aufgabe.
Aber habe ich es richtig verstanden? Kein Wissen mehr nach außen exportieren?
Nein, das nicht. Wir müssen schon unser Wissen nach außen exportieren, aber das aber auch mit Bedacht und ich denke auch mit Behutsamkeit müssen wir mit unseren eigenen Ressourcen, mit unseren eigenen Möglichkeiten umgehen. deutsche Technik, deutsche Tugenden, die waren in der ganzen Welt gefragt. Jetzt sehen wir genau das Gegenteil, muss ich leider feststellen.
Steht das BSW für eine Entglobalisierung dann ein? Hört sich ein bisschen so an, wenn man Sie so reden
hört. Für eine Entglobalisierung, das ist, nein, die Globalisierung kann man nicht aufhalten. Aber wir sehen ja, wo die Globalisierung gerade stockt. Schauen wir in die USA mit Strafzöllen und all solche Sachen.
Kommen wir gleich noch
dazu.
Schauen wir
diese sinnlosen Sachen an, die mit Russland geschehen oder ähnliche Geschichten oder energiepolitische Fragen oder so. Da sind wir jetzt Schlusslicht mittlerweile auf der Welt. Sämtliche Länder haben uns überholt. Das kann ja nicht Sinn der Sache sein.
Muss der Staat sich stärker engagieren, um gerade kleinen und mittelständischen Unternehmen eine bessere Ausgangsposition zu ermöglichen?
Der Staat bildet ja die Grundlage für sowas. Und das ist nicht nur im Steuerrecht, nicht nur im Unternehmens- oder wirtschaftspolitischer Hinsicht so, sondern auch der Staat muss ja für die Infrastruktur sorgen.
Ich meine jetzt in finanzieller Sicht auch. Halten Sie die Fördermittellandschaft für ausreichend?
Oh Gott, die Fördermittellandschaft ist nie für ausreichend. Ich kenne das aus öffentlicher Hand. Also wenn wir versuchen als, wir nennen es mal, also mein hauptamtlicher Bürgermeister nennt das wirklich mal so gerne, wir sind eine Hartz-IV-Kommune. Wir kratzen am Minimum. Wir können gar keine Investitionen liefern. Wir können gar keine, wir sind fast gar nicht mehr handlungsfähig in dem eigenen Wirtschaftskreis. Die kommunale Selbstverwaltung wird immer mehr eingeschränkt. Wenn ich was vorhabe, in meinem Ort zu sanieren, um somit einer Wirtschaftsansiedlung zu fördern, dann sind mir die Hände schon darin gebunden, dass ich diese Investition gar nicht leisten kann, weil entweder die Fördermittelkulisse es nicht hergibt, die Fördermittelkulisse so schwierig gestaltet wird, dass wir uns das gar nicht, wir können das gar nicht liefern als kleine Verwaltung oder als kleine Kommune. Und natürlich die Finanzierbarkeit. Wir haben nicht mal 10% des Eigenanteils in unserem Haushalt, um überhaupt große Sprünge machen zu können.
Selbst aber daran hapert schon. Irgendwoher muss das Geld ja kommen. Und die öffentliche Hand ist, ob jetzt Bund, Land, Kommune, haben Sie gerade angesprochen, hoch verschuldet. Sagen Sie, die Schuldenbremse hat sich überlebt?
Und die Schuldenbremse muss definitiv reformiert und aufgeweicht werden, muss man sagen. Für definitiv notwendige Investitionen, die bei den Leuten spürbar ankommen. Schauen Sie sich unsere maroden Schulen an oder das Straßennetz oder die Bahn oder ähnliches. Also alles, was im Rahmen Infrastrukturverkehr läuft, ist ja auch eine Katastrophe. Von, wie schon gerade erwähnt, von Schulen ganz zu schweigen oder solchen Sachen. Da muss man komplett anders ansetzen, das geht nicht.
Aber verlagern Sie da nicht Lasten auf kommende Generationen?
Wenn die kommenden Generationen wirklich fundamental und spürbar was davon haben, so agiert jeder Unternehmer, wenn er investiert in sein Unternehmen und nimmt Kredite oder Schulden auf seinem Unternehmen auf, das ist genau das Gleiche, dann ist das nicht von Hand zu weisen, nein.
Anderer Schwerpunkt hier ist innere Sicherheit. Die Sicherheit der Bürger ist ein großes Thema, besonders im Zusammenhang mit einer Reihe von Gewalttaten, die wir jetzt in den letzten und vergangenen Monaten hatten, jüngst das Attentat in Aschaffenburg. Und jetzt gab es ja, in der vergangenen Woche war das, ne, dass die CDU mit ihrem Gesetzesantrag zur Begrenzung der Migration gescheitert ist, trotz Stimmen von AfD, BSW und FDP. Daraus entbrannte so eine Brandmauer-Diskussion. Würde ich sagen, was halten Sie davon?
Gott, wie alt ist der politische Begriff Brandmauer? Gott, den gibt es schon lange, glaube ich, in der CDU. Es gab eine Brandmauer gegen Links, es gab eine gegen die AfD, wo verboten wurde, seitens der CDU überhaupt mit denen zusammenzuarbeiten oder zu koalieren. Ja, dieser Entwurf von Friedrich Merz, dieser Antrag für dieses Zustrombegrenzungsgesetz, muss man ja ehrlich sagen, war eine Farce im Vorfeld. Inhaltlich vielleicht okay, aber der Zeitpunkt ist falsch gewählt, das wirklich aus widrigen Gründen 4 Wochen vor der Wahl zu machen. Dann offen und ehrlich zuzugeben oder wirklich das Risiko einzugehen, und wissentlich, ich bringe diesen Antrag ein und die AfD stimmt zu. Wir sehen diesen Unmut in der CDU. Auch an der Basis der CDU gibt es diesen Unmut. Also ich weiß gar nicht, wie er jetzt gerade überhaupt noch nachts ruhig schlafen kann mit diesem Gedanken jetzt, oh mein Gott, wir haben Menschen, die den Holocaust erlebt haben, die wollen jetzt gerade ihr Bundesverdienstkreuz zurückgeben, weil die CDU mit der AfD gestimmt hat.
Ehrlicherweise muss man jetzt aber auch mal anfügen, Herr Henning, dass das BSW schon auch für eine offene Kultur, Debattenkultur mit der AfD ist. Also Sie können jetzt hier...
Wir wollen die AfD mit demokratischen Mitteln natürlich, mit demokratischen Mitteln nicht schlagen, definitiv auch, aber auch mit ihr umgehen. Das ist so.
Frau Wagenknecht hat ja unter anderem gesagt, dass man auch mit Anträgen mit der AfD auch zustimmen würde, wenn das gute Anträge sind.
Wenn die inhaltlich komplett fundiert sind, die von der AfD kommen, ich betreibe das im Kommunalen auch, ehrlich gesagt, das ist so. Das ist überall schon gang und gäbe. Die CDU macht es manchmal heimlich.
Aber jetzt skandalisieren Sie ja quasi das, was Herr Merz macht.
Ja, das Herr Nazmar hat es aber wissentlich gemacht und wir machen es aber nicht. Wenn wir einen Antrag,
Sie machen das doch auch wissentlich.
Wenn wir aber einen Antrag einbringen und wir wissen im Vorfeld, okay, entweder die AfD stimmt zu oder nicht, wir wissen, wie das Abstimmungsverhalten der AfD ist. Das ist selbst im Thüringer Landtag in der letzten Legislatur immer aus der Hinterrücks gewesen und nie ganz, immer einschätzbar im Vorfeld, muss man auch ehrlich sagen. Aber ich würde eigene Anträge nie vom Abstimmungsverhalten der AfD in dem Sinne abhängig machen, um nicht dazu zu stehen. Aber Friedrich Merz, der hat ja seine eigene Parteibasis komplett damit ignoriert. Das muss man auch sagen. Seine eigenen Leute standen ja auf einmal baff da. Und wir haben es ja gesehen beim Abstimmungsverhalten letzte Woche Freitag, wo es um das Gesetz ging, dass 10 Abweichler es innerhalb der CDU-Fraktion gab. Das zeigt ja schon mal eine komplette Ungeschlossenheit für die eigene Partei. Die haben wir als BSW nicht. Wir benennen es wenigstens klar. Man kann es auch im Vorfeld auch klar, ja, gut, ich sag mal
10 Abgeordnete, bezogen auf die Gesamtzahl, würde ich jetzt nicht als
bei einer namentlichen Abstimmung, wo im Nachgang, ist ja keine geheime Abstimmung, es war eine namentliche Abstimmung, wo im Nachgang jeder weiß, wie jeder abgestimmt hat, ist das doch, denke ich, schon ein Tritt in die Kniekehle.
Okay, aber was würde denn das, oder was will das BSW tun, um mehr Sicherheit für die Bürger zu gewährleisten?
Wir haben auch die Pläne, wie viele andere Parteien, da gibt es auch Überschneidungen, muss man ehrlich sagen. Wir brauchen unbedingt mehr Polizisten in Deutschland. Wir brauchen wieder das Gefühl von innerer Sicherheit auf unseren Straßen, das ist ganz wichtig. Für mich zum Beispiel, ich bin Bürgermeister, mir obliegt eine freiwillige Feuerwehr. Auch solche Leute müssen geschützt werden in Deutschland umso mehr. Es kann nicht sein, dass wir Feuerwehr und Rettungskräfte Gewalttaten ausgesetzt werden, dass wir teilweise Gegenden in Deutschland haben, wo teilweise anarchistische Zustände herrschen. Sowas muss unbedingt unterbunden werden.
Und wie?
Zum Beispiel durch mehr Sicherheit im öffentlichen Raum.
Also mehr Polizeieinsätze, wird das Problem lösen?
Es muss auch mehr Polizei geben, und unter anderem natürlich. Und innere Sicherheit bedeutet nicht nur mehr Polizei, nein, definitiv nicht, sondern auch eine andere Gesetzgebung, muss man dazu sagen. Auch das Strafrecht muss unbedingt reformiert werden. Ich zum Beispiel, mir ist wirklich, muss ich sagen, als Politiker egal, wenn eine Demonstration ist, die ausartet. Ob derjenige ein Linksextremist, ein Rechtsextremist oder hat einen fundamental islamistischen Hintergrund und wirft einen Stein gegen einen Polizisten, dann vergeht er für mich ein Verbrechen gegenüber dem Staat. Und das müsste mit aller Härte, mit aller Macht bestraft werden.
Was hält das BSW denn von Grenzkontrollen?
Kollegen von Ihnen haben mich darauf angesprochen, auf die Aussage von Thorsten Frey von der CDU, sofort die Grenzen dicht zu machen, die Bundespolizei aufstärken, das mit sofortiger Wirkung. Kann er ja gerne äußern, aber ich finde es unrealistisch. Und auch sowas, das bedarf Zeit. Das muss eine europäische Lösung hergeben, definitiv. Und klar müssen unsere Grenzen mehr geschützt werden, aber auch die EU-Außengrenzen. Dafür gibt es Frontex, dafür gibt es verschiedene Institutionen, die müssen definitiv gestärkt werden.
Sie wollen Flüchtlingen gegebenenfalls auch ihren Status aberkennen und das Grundgesetz dafür ändern, wenn sie straffällig geworden sind?
Natürlich, also straffällige Flüchtlinge, die hier Asyl und Schutz suchen sind, aber hier in Deutschland straffällig werden, haben keinen Aufenthaltsstatus hier für mich. Den haben sie längst verwirkt, weil sie unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung in dem Sinne widersprechen, dass sie hier Straftaten begehen.
Wird er gegen das EU-Recht verstoßen?
Das EU-Recht ist fragwürdig, muss ich sagen, in vielen, vielen Teilen, was die EU uns auferlegt, ob sie überhaupt den Überblick über ihre Mitgliedstaaten noch haben und das überhaupt in jedem Mitgliedstaat sicherstellen können. Das zeigen uns Situationen wie in Polen oder in Ungarn, wie die in der Vergangenheit gewesen sind.
Aber Sie stellen damit natürlich, also sag ich mal, Forderungen auf, von denen Sie wissen, dass sie wahrscheinlich schwer zu erfüllen sein werden, weil für eine Grundgesetzänderung braucht man eine Zweidrittelmehrheit. Das mit der EU, was die Kollegin gerade angesprochen hat, kommt noch hinzu.
Wir dürfen sowas aber trotzdem nicht außer Acht lassen. Eine Zweidrittelmehrheit, wenn es gut aufgestellt ist. Man sucht sich durch Kompromisse auch mehrheitsfähige Partner.
Die AfD würde da bestimmt mitstimmen.
Ob die AfD da mitstimmt? Wie gesagt, die AfD ist für mich keine demokratische Partei, definitiv nicht. Sie ist eine rassistische, hetzerische Partei. Da gibt es aber andere Partner. Und das sei auch dann in dem Fall vielleicht auch die CDU oder die FDP. Aber das wird die Wahl entscheiden, wo es Mehrheiten gibt.
Gut.
Blicken wir ins Ausland.
Okay.
Die USA hat mit Donald Trump einen Präsidenten gewählt, der durchaus polarisiert, kann man sagen. Welchen Präsidenten hätten Sie bevorzugt? Hätten Sie Trump gewählt oder doch eher Harris?
Na, ich für mich persönlich, oh Gott, die USA ist ein Zwei-Parteien-System. Ich kann mich da nicht festlegen. Auf gar keinen Fall. Zum Glück bin ich kein Zum Glück bin ich aber kein Staatsbürger der USA, weil muss ich sagen, wir haben ja da auch ein Nord-Süd-Gefälle, was Demokraten und Republikaner angeht mit den Swing States. Das demokratische System dort ist ja für Außenstehende ganz schwer zu verstehen. Aber ich finde Trump, oh Gott, Er hat es doch in seiner ersten Legislatur oder in seinen ersten 4 Jahren schon mal bewiesen.
Aber dieser Ausspruch wird ihm gefallen. Hm? Trump, oh Gott, wird ihm gefallen.
Trump, oh Gott, naja. Ach so, dass man ihn als Gott bezeichnet. Ich glaube, das möchte er auch. Ne? Also, er ja, zieht ja oft darauf ab, bei öffentlichen Debatten, als ja, oder gottähnlich aufzutreten.
Aber Sie können sich nicht dazu ermutigen, das zu sagen, naja, Trump ist ein guter
Trump ist für mich ein Multimilliardär, die haben ein anderes soziales System in den USA. Um dort Milliardär zu werden, vom Tellerwäscher bis zum Milliardär, wie Trump oder ähnliches.
Naja, Trump war jetzt ja kein Tellerwäscher.
Nein, war er nicht. Er war schon immer ein Kapitalist. Das widerstrebt mir eigentlich in meinem Denken. Ich bin für einen starken Sozialstaat. Ich bin aber auch für jemanden, der hier Leistungen erbringt, der soll auch was werden in diesem Staat. Der soll auch unternehmerisch stark sein und soll dort sich auch Reichtum aufbauen. Das ist ganz normal. Aber Trump ist für mich ein, oh Gott, in seiner Rhetorik, in seinem Auftreten. Also das ist schon grenzwertig, muss man ehrlich sagen.
Und trotzdem hätten Sie nicht Harris gewählt, wenn Sie gekonnt hätten?
Wie gesagt, ein Zwei-Parteien-System USA finde ich schwierig.
Finden Sie schwierig?
Okay. Ganz schwierig. Wir sehen ja auch, wie jetzt die Debatte ist um Trump. Und wenn man sieht, wer dort hintersteht, oh mein Gott, wir brauchen nur auf Elon Musk schauen oder solche Leute, da läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Und wie sich jetzt, ja, auch die AfD dem anbiedert, muss man ja ehrlich sagen. Mhm. Da habe ich mehr als Bauchschmerzen, muss ich sagen.
Was bedeutet denn Präsident Trump für Deutschland oder auch für Thüringen? Könnte das Auswirkungen auf Thüringen haben?
Natürlich. Also wir haben hier, ich habe im Nachbarort ein Auto, Automobilzulieferer und all solche Sachen. Ich weiß, die stellen Teile her für US-Modelle, die hier im Binnenmarkt und auch im europäischen Markt vertrieben werden. Wenn dann jetzt natürlich Strafzölle und ähnliches und Wirtschaftssanktionen seitens der USA gegenüber der EU jetzt neu auf den Weg gebracht werden, dann haben wir ein Problem, definitiv. Und das auch als Exportland.
Und wie würde das BSW dem entgegentreten?
Das ist jetzt die Sache, müssen wir erstmal abwarten. Ich glaube, da hat keine Partei unbedingt ein Geheimrezept.
Die anderen konnten schon Ideen äußern.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten dort. Ob solche Strafzölle oder ähnlichem all solche Sachen was bringen, das ist immer fragwürdig. Ich bin nicht ein Fan davon. Ich bin ein Fan vom globalen Handel, aber er muss sozial ausgewogen sein oder er muss auch gewollt sein von den Leuten. Ich bin auch nicht für die, ich bin auch echt dagegen und da muss man sagen, da sind wir als Wirtschaft komplett falsch aufgestellt. Chinesische Importe zum Beispiel, unabhängig von dem, aber massenhaft zuzulassen. Wir sehen gerade auf dem Automobilmarkt, bleiben wir bei dem Thema, chinesische Modelle überschwemmen gerade den deutschen Markt. Und VW fängt hier an zu rudern. Obwohl sie von der Politik vorgegeben haben, ihr müsst euch jetzt auf die E-Mobilität konzentrieren und all solche Sachen. Das ist schwierig. Das ist eine ganz, ganz komplexe Sache. Gerade Außenhandel und all solche Sachen. Und Globalisierung. Fragwürdig. Und dann hat man solche Leute wie Trump auf einmal an der Macht und läuft Gefahr, dort wirklich, ich sag mal, fundamental wirtschaftlichen Schaden davon zu bekommen.
Jetzt sind wir schon bei der Außenpolitik. Der Krieg in der Ukraine, der geht vielen Menschen auch hier in Thüringen nahe. Und viele hoffen auf ein baldiges Ende. Ist das realistisch überhaupt?
Wir haben da als BSW eine klare Meinung. Ne? Wir wollen, dass dort ein Waffenstillstand in der Ukraine herrscht. Wir sprechen uns ganz klar gegen Waffenlieferungen aus. Egal in welcher Größenordnung, ob das Gewehre sind, ob das Taurus-Raketen sind oder Helme sind. Wir sprechen uns klar für die Stationierung von US-Mittelstreckenraketen in Deutschland aus, für eine Eskalation dieses Krieges. Das ist berechtigt, diese Forderung der Thüringer nach Frieden. Das ist einfach so. Wir sind die einzige momentan auf dem demokratischen Parkett gebliebene Friedenspartei.
Sie haben es ja gerade angesprochen, das BSW setzt vor allem auf Verhandlungen. Ist das nicht auch ein bisschen naiv, jetzt zu denken, okay, wir sagen Verhandlungen, komm her, das BSW ruft und Putin springt?
Nein, das BSW kann nicht rufen und Putin springt. Dafür ist Putin, glaube ich, zu sehr gefestigt, auch in seiner Diktatur, die er ja wirklich betreibt. Auch mit dem Mord am eigenen Volk, muss man ja sagen. Also er schickt massenhaft russische Soldaten an die Front. Er selber stoßt ja auch schon an seine Ressourcen und an seine Grenzen. Aber da kann Krieg ja nicht die Antwort sein. Nein, wir müssen wirklich versuchen, mit diplomatischen Bestrebungen.
Die gab es ja schon. Das wird immer so getan, als hätte es sie nicht gegeben. Die hat es ja gegeben.
Die gab es schon, aber die müssen auch wieder aufgewühlt werden. Man muss auch daran arbeiten. Und es kann nicht sein, dass mal ein Vertreter der internationalen Politik mal nach Russland reist, macht mit Putin mal einen halben Tag Gespräch und dann ist das Ding wieder, und dann wird wieder,
ich sag mal, können so Sie mal konkret sagen, wie man Frieden quasi herstellen möchte?
Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Wir haben vorhin habe ich die BRICS-Möglichkeiten. Dann lass uns doch über Drittstaaten gehen. Lass uns über China, über Indien gehen und viel mehr Druck auf diese Staaten auswirken, weil wir haben ja auch eine wirtschaftliche gegenseitige Abhängigkeit von solchen Ländern, dass wir sagen, okay, ihr müsst jetzt bitte befördern, dass wir endlich dort einen Waffenstillstand
hätte. Also wir geben das ab quasi
an China. Das, ja, wir haben nur das Problem als Deutsche oder der deutsche Staat jetzt auch diese Politik, die letzten Jahre oder seit Ausbruch des Krieges begangen wurde, wir stecken teilweise schon zu tief drin. Wir sind nur im Funke, wir sind 5 vor 12 vor der kompletten Eskalation in Europa. Und die Deutschen haben da keinen maßgeblich geringen Anteil daran, im Gegenteil.
Also sagen Sie dann quasi zu China, hallo China, bitte macht uns das klar.
Es gibt auch andere Staaten, schauen wir in die Schweiz oder andere neutrale Staaten, die dort die Möglichkeit hätten, die sich noch nicht so eingemischt haben in diesen Krieg, wie wir als Deutsche bisher.
Neutrale Staaten, Sie haben es gesagt.
Zum Beispiel.
Die auch neutral bleiben.
Die bisher in diesem Krieg, sag ich mal, nicht großartig sich so involviert haben wie wir. Türkei ist ein gutes Beispiel.
Aber es sind ja neutrale Staaten, die werden sich ja auch nicht äußern.
Die werden sich nicht äußern, aber sie können versuchen, die Verhandlungspartner an einen Tisch zu kriegen.
Also quasi sollte nicht Deutschland Verhandlungspartner sein, sondern sie wollen Wege über...
Dann einen gemeinsamen europäischen Verhandlungspartner. Wir haben eine NATO-Eskalation. Solche, also müsste dann eventuell auch, natürlich auch die NATO oder die UN, wozu haben wir eine UN, muss man ehrlich sagen, mit an den Verhandlungstisch gezogen werden, um zu sagen, wir müssen hier eine Einigung hinkriegen. Dieses tägliche Sterben, das Töten von Zivilisten und Soldaten auf beiden Seiten, muss ein Ende haben.
Kommen wir zu einem anderen wichtigen Thema, der Fachkräftemangel. Das ist eine der größten Herausforderungen überhaupt und auch in Thüringen. Wie wollen Sie es sicherstellen? Was ist Ihr Rezept, wenn man so will, dass die Region genügend qualifizierte Arbeitskräfte bekommt?
Gibt es verschiedene. Also wie gesagt, heute Morgen war ich bei meinem kommunalen Seniorenbeirat unterwegs und da war die Geschäftsführung von einem Pflegeunternehmen, hat dort gesprochen. Pflegenotstand, Wahnsinn. Nicht nur in der Infrastruktur, nicht nur in der Gesetzgebung, in der überzogenen Bürokratie, sondern natürlich auch beim Fachkräftemangel. Sowas müssen wir endlich fördern wieder. Wir müssen versuchen auch, Ausbildungsberufe, Meisterschulen, Meisterausbildung sollte für mich gratis sein, genau wie ein Studium im Vergleichbaren. Wir müssen damit den Mittelstand und auch den Fachkräftemangel natürlich definitiv nicht begrenzen, aber stärken, das ist einfach so.
Das Studium ist jetzt ja eigentlich, also man bekommt
Studium BAföG. Ist zum Glück in Deutschland, sagen wir, größtenteils wirklich gratis und auch Studiengebühren wurden abgeschafft. Warum tut man das nicht bei Ausbildungsplätzen oder bei Meisterschule? Genau das Gleiche. Auch natürlich mit der Sache, dass wir ausländische Fachkräfte brauchen innerhalb der EU. Ich brauche nur, wie gesagt, wieder meine eigene Branche schauen. Da sehen wir, dass in Erfurt massenhaft beim DEHOGA-Kompetenzzentrum Vietnamesen zu gastronomischen Berufen ausgebildet werden. Das ist auch gut so, wenn wir die Voraussetzungen für diejenigen schaffen, wenn die hier bleiben wollen und wollen somit auch ein Rückgrat der deutschen Wirtschaft sein und auch so eine Branche voranbringen. Da wurde über Jahre einiges verpennt. Wir hatten immer so ein, ich bin immer der Überzeugung, in Deutschland gab es so einen Akademiker-Wahnsinn auch die letzten Jahre. Es kam immer mehr Studiengänge dazu, immer mehr wurde da in die Breite und es hieß, du musst Abitur machen, du musst studieren, um was zu werden. Dabei haben wir wirklich auch einen Kern unserer deutschen Wirtschaft vernachlässigt. Nämlich das sind diejenigen, die nur eine Ausbildung gemacht haben, die über 40, 45 Jahre lang in die Sozialsysteme einzahlen. Die fehlen dadurch nämlich auch. Ein klassischer Schüler, der mit 16 eine Ausbildung macht und mit 18 ins Berufsleben einsteigt. Na gut, wir hatten früher noch eine Wehrpflicht. Das ist eine Seltenheit geworden. Und ich denke, auch da müssen wir wieder ansetzen. Und Ausbildung auch im unteren, auch für die geringfügigen Berufe. Auch eine Verkäuferin muss ordentlich hier davon leben können und muss auch eine ordentliche Ausbildung haben. Dafür müssen wir wieder sorgen. Bei Pflegeberufen ist das noch schlimmer. Wenn ich sehe, dass Physiotherapeuten und andere therapeutische Berufe massenhaft Schulgeld noch bezahlen müssen, um überhaupt eine Ausbildung erfahren zu dürfen, dann ist das nicht tragbar.
Muss man nicht noch früher ansetzen, weil oftmals beklagen die Kammern, dass Schüler gar nicht gut genug vorbereitet sind für eine Ausbildung.
Das ist ja der Anspruch, den wir in unser Bildungssystem haben sollten. Das ist einfach so. Und das beginnt im Kindergarten schon, in der Vorschulzeit. Zieht sich komplett durch die Grundschulzeit und dann auch bis zur mittleren Reife oder bis zum Abitur, natürlich. Das ist eine Grundvoraussetzung dafür.
Aber wie wollen Sie das ändern? Weil in Thüringen fallen ja in Größenordnung weiterhin Stunden aus, jede Zehnte ungefähr.
Und das ist schlimm genug. Deswegen haben wir auch schon im Rahmen des Landtagswahlkampfes eine Thüringer eigene, ich sag mal, eine Art Universität, also eine Hochschule gefordert, wo wir eigene Lehrer für unser eigenes Land hier ausbilden, die auch definitiv hier bleiben. Kann nicht sein, dass wir Lehrer ausbilden massenhaft, was natürlich auch viele Parteien fordern, die dann aber in die grenznahen, sage ich mal, westlichen Bundesländer abwandern, weil dort natürlich die Besoldung um einiges höher ist. Da hat der Föderalismus auf ganzer Linie gescheitert, muss ich ehrlich sagen, was Bildungspolitik angeht. Wir haben es ja erfahren teilweise, dass ein Bremer Abitur auf der ganzen Welt anerkannt wird, aber in Bayern, sage ich mal, mit einem Argusauge drauf geblickt wird. Das kann es auch nicht sein.
In Anbetracht der Zeit kommen wir mal zur Schlussrunde. Was machen Sie, wenn Sie nicht in den Bundestag gewählt werden?
Dann suche ich mir einen wunderschönen neuen Job.
Was wollen Sie machen?
Oh Gott, ich bleibe, denke ich mal, in meiner Branche.
Gastronom. Dann wieder sowas. Die Kneipe.
Nein, gar nicht. Nein, meine Kneipe habe ich nicht ohne Grund abgegeben. Das habe ich auch aus Überzeugung getan. Ich habe einen wundervollen Nachfolger für mein Lokal gefunden. Ohne den hätte ich es auch gar nicht gemacht. Würde ich gar nicht hier sitzen. Wäre ich gar nicht in die Politik gegangen. Och, dann wird sich das zeigen. Dann gibt es auch neue Möglichkeiten. Oh mein Gott, ich bin 37 Jahre alt. Mir steht die Welt noch offen.
Es ist ja nicht so wahrscheinlich, dass das BSW überhaupt in den Bundestag einzieht. Aber was wäre so oder so Ihre Wunschkoalition im Bund?
Gibt es nicht, nein. Die gibt es nicht, muss ich ehrlich sagen.
Deutschland unregierbar?
Bei den Außenpolitik, nein, Deutschland ist hoffentlich nicht unregierbar. Also Deutschland sehnt sich, glaube ich, wieder nach Stabilität und Kontinuität. Aber wir hatten die außenpolitischen Fragen lang genug. Also wir sind die einzige Friedenspartei. Also da müssen einige andere Parteien sich drehen, um mit uns koalieren zu können. Wir haben es in Thüringen erlebt mit der Friedenspräambel. Also ich bin gespannt. Wir haben es hier geschafft, dass Mario Vogt, müssen wir sagen, von der CDU, also ist auch ein Sohn Merz, oder ein Verfechter von Friedrich Merz, dass er in eine Koalition eingegangen ist und muss sich für den Frieden in Thüringen einsetzen. Das war ja auch nicht einfach. Aber wir als BSW haben dafür die Stimme erhoben und wir haben es am Ende auch geschafft.
Um das kurz einzuordnen, Sarah Wagenknecht war jetzt nicht ganz so zufrieden mit der Präambel, die nachher da vorne stand.
Es gab einen Kompromiss dort und der wurde geschlossen zwischen Sarah Wagenknecht und Katja Wolf und Steffen Schütz. Und das ist gut
nur
so.
Kurz nochmal eingeordnet.
Nein, das hat wissen. Schon gepasst. Da gab es auch keinen offen ausgetragenen Machtkampf. Den gab es nicht.
Den kann man jetzt so oder so sehen. Was sind denn die wichtigsten drei Dinge, die Sie in Ihrer politischen Karriere dann in den nächsten Jahren erreichen wollen?
Stärkung ländlicher Raum, definitiv. Also wenn ich sehe, mein Wahlkreis im Norden, oh mein Gott, der ist so groß wie das Saarland, hat aber nur 200.000 Wahlberechtigte. Das Saarland hat 1,1 Millionen Einwohner. Ich denke, da müssen wir einiges tun, auch infrastrukturell und auch für die Leute im ländlichen Raum, gerade in den kleinen Orten mehr da sein. Das wäre das Erste. Zweitens, definitiv eine Steuergerechtigkeit bei kleinen und mittleren Unternehmen. Nicht nur meine Branche, sondern viele Branchen leiden darunter. Und wirklich, und das meine ich mit vollem Ernst, ich weiß, das sagt jede Partei, aber dieser Bürokratie-Wahnsinn, der frisst uns hier noch auf. Und ich denke, dagegen muss man unbedingt was tun.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war Reden wir über Thüringen. Wir sagen vielen Dank, Robert Henning, und vielen Dank Ihnen fürs Zuhören.
Ich bedanke mich. Herzlichen Dank.